Dup da 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 da. College Football Playoffs.
Leute, wie geht's euch? Ey, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Broman State. Es gibt wieder ein bisschen College Football auf die Ohren. Mein Name ist Timon Zwille-Menke. Gegenüber von mir sitzt wie meistens, nicht immer, aber jetzt auch in Person, Dominik Eberle. Wir sind im Broman's Sports Headquarter hier in Berlin und haben schon Arbeitstag hinter uns. Es ist Montag, 17.07 Uhr, 5. Januar. Erstmal stimmt, frohes Neues an alle. Das ist die erste, stimmt, das ist die erste
frohes
Folge.
Frohes Neues an alle Broman State Schüler. Yes, sir. 2026, es ist unglaublich. Einen guten Rutsch an euch allen. Hoffe, ihr hattet auch noch mal eine schöne Weihnachtszeit und Ferienzeit. Viele gehen ja dann immer irgendwo weg und jetzt kommt man langsam wieder in den normalen Rhythmus. War ja auch jetzt der erste Tag wieder zurück vom Homeoffice von uns.
Das stimmt, ja.
Und ja, einfach einen guten Rutsch. Und oh Mann, es gibt einfach so viel zu besprechen. Aber erstmal, wie war dein Neujahr?
Neujahr war super entspannt. Wir machen immer so eine kleine Runde mit Freunden, haben Raclette gemacht. War super entspannt. Waren drin, die haben so einen kleinen Balkon, sind wir dann raus, haben so ein bisschen Feuerwerk angeschaut von anderen Leuten. Weil man von da aus relativ gut schauen konnte so. Und dann wieder rein, noch ein bisschen gequatscht, was getrunken und so. War auf jeden Fall ein nicer Abend. Aber ich bin schon langsam in diesem Alter. Es tut weh, das zu sagen irgendwie, aber es ist so. Man will einfach so solche Abende chillig verbringen und nicht irgendwie feiern oder sonstiges, sondern einfach so chillig mit Freunden und irgendwie bin ich schon in diesem Alter angekommen.
Ich weiß nicht. Hansi ist einfach schon senil.
Ich bin wirklich in meinem Kopf so Spirit, ich bin wirklich einfach schon so Mitte 40 gefühlt.
Ey, bist du ein reifer junger Mann.
Okay. Ja, weiß nicht, ob das unbedingt reif ist, aber einfach so, wie ich halt so mein Leben lebe, ist halt einfach so sehr, sehr alt. Aber ey, das war das. Ich mag's. Bei dir, Dominik, wie war Silvester?
Ah, ganz, ganz angenehm. Ich war drüben in Hamburg, nice. Habe da mit meiner Freundin das schön verbringen können, habe eine ganze Freundengruppe von ihr kennengelernt, auch die anderen, die dann nicht alle da waren, als sie alle in Irland waren fürs College-Football-Spiel und war einfach eine gute Zeit. Und dann auf einmal kam der Schneesturm und war ja absolut brutal. Ist ja dann von Hamburg rüber nach Berlin gezogen. Jetzt haben wir hier in Berlin überall Schnee.
Gezogen? Oder meinst du, sie ist mitgekommen?
Mitgekommen, also ja, so. Zieht rüber, sagt man so eigentlich,
ja,
oder?
Ja, nee, gezogen ist, wenn sie umgezogen ist. Sie ist nach Berlin gezogen, dann sagst du...
Nee, aber ich meine den Schnee. Ich spreche über den Schnee, dass der gezogen ist.
Ach so,
ja, ich hab verstanden. Nee,
aber
nee,
wenn du
nee,
sagst,
nee,
sie
nee.
Ist gezogen, dann...
Weiß mit ich, sie habe okay. Ich den Schnee gemeint.
Ich dachte, ah, okay. Nee. Ich muss so Dinge mal klarstellen. Ich
ja,
muss
ja, fragen, ja, verstehe schon. Aber nee, der Schnee ist dann mit rübergekommen und quasi, es war halt so rutschig, Autofahren konntest du vergessen. Also ja, in solchen Konditionen, vor allem dann,
ist crazy.
Wenn man dann nachts fahren will und so, da hat es einfach keinen Sinn gemacht. Da haben wir gesagt, nee, wir nehmen einfach die Bahn. Safe. Und waren halt ein bisschen so Shopping noch zuvor. Dann sind okay. Wir zu Rewe. Haben
Dominik hat ein bisschen gegönnt.
Nee. Ich habe mir eine neue Jacke gegönnt, aber ja. Brauchte ich ja so eine Winterjacke jetzt.
Ey, warte, pass auf. Dazu kurz eine Anekdote. Dominik war einfach bis vor einer Woche oder bis bevor wir... vor Weihnachten alle ins Homeoffice gegangen sind, hat Dominik einfach, ich weiß nicht warum, aber ist die Taktik gefahren, keine Winterjacke anzuziehen, aber dafür immer zwei Pullover.
Ja, zwei Hoodies.
Ich kenne keinen Menschen, der das so macht.
Oder halt so ein Windbreaker underneath oder irgendwas Tightes und dann einen dicken Hoodie drüber. Also mir war warm. Also jedes Mal war mir warm. Das war auch gut angezogen.
Ich fand das so crazy.
Aber
also zwei Bromance-Hoodies übereinander gestapelt.
Ja, aber trotzdem, das hat mir gefallen. So war es chillig. Aber dann war es mal Zeit, eine Winterjacke zu holen.
Aber so minus 8 Grad in Berlin. Irgendwann wird hart.
Irgendwann denkt man sich, okay, vielleicht kann ich eine Winterjacke auch holen. Das Ding war ja, eins der Kartons ist nie angekommen, ist hier drüben, das ich ja rübergeschickt habe und dachte,
stimmt,
dank dem,
damit eigentlich
dank dem Zoll. Ja, da waren Winterjacken drin, Digga.
Aber es noch immer nicht ankommen?
Nee, das ist einfach weg. Ist einfach weg.
Hast du es akzeptiert?
Ja. Hab Geld dafür bekommen vom Zoll, aber das war's. Ich hab's ja alles versichert geschickt vorher, hab's angegeben, was da drin war.
Ja, gut, dann ist aber noch lucky so.
Ja, aber es ist halt auch wieder so ein Kopfweh, weil man will ja einfach nur seine Sachen haben.
Ja, natürlich. Aber wenigstens
aber
hast du noch Geld dafür bekommen.
Also ich muss hier eine ganz ehrliche Beichte geben. Auf dem Zug oder in dem Zug dann von Hamburg nach Berlin. Vorher waren wir shoppen, dann waren wir beim Rewe und haben uns Snacks geholt und so. Und ich habe einfach diesen Heißhunger-Moment gekriegt und habe gesagt, weißt du was, ich hole mir jetzt halt einfach die Snacks, auf die ich richtig Bock hätte hier im Zug. Und ich hole mir Salami, Cheddar-Käsescheiben, einen anderen so Gouda-Käse oder Gouda, sagt man zu dem. Ja. Gouda-Käse, Schinken, Gurken, so die richtig knackigen und würzigen Gurken.
Ich liebe Gewürzgurken.
Ess die einfach im Zug. Wir hatten dann diesen Vierertisch und ich habe das alles vor mir gepackt, ohne Brot oder so, einfach eine Packung Gurken alle gegessen, den Saft getrunken, alles.
Das ist, guck mal.
Nein. Nein.
Du trinkst doch nicht den Saft der Gewürzgurken.
Der ist so lecker.
Boah, das ist nett.
Jedes Mal, Bruder, das ist schon nice.
Trinkst du den Saft von so, wenn du so Bockwürste hast?
Nee.
Ja, für mich ist das eins zu eins das Gleiche.
Nee. Die Gewürzgurken, bah. Das Gewürz ist ja in dem Saft.
Ja, ich weiß, aber so, bah, nee.
Ja, aber okay, ey, mir hat's gefallen. Meine Freundin hat dann einfach sich nur totlachen müssen und ich dachte mir auch, ey, mir ist es egal, es schmeckt gut, okay. Lass mich in Ruhe. Und ja, das war quasi der Highlight. Wir haben natürlich auch College Football.
Dein Highlight war die Zugfahrt. er redet fünf Minuten über die Zugfahrt. Ich hatte Käse, ich hatte Gouda, ich hatte Salami, ich hatte Gewürzgurken.
Ja, ich habe alles. Ja,
das war mein Highlight.
Alles mir reingestopft, das ich konnte. Ich habe mich gefühlt wie eine schwangere Frau, einfach so Heißhunger auf sowas.
Aber so Gewürzgurken sind auch so ein Ding eigentlich, oder?
Ja, das Sauerkraut irgendwie und. Oh. Was ist noch so ein.
Ich habe Gewürzgurken halt immer so gehört. So, dass das halt so
auf jeden Fall. Aber nee, dann, das war eine gute Zeit. Haben dann auch ein bisschen Zeit hier in Berlin verbringen können. Und ja, das war einfach einen guten Rutsch, kann man halt einfach so sagen. Und haben natürlich auch während dem Feiern und allem College Football angeschaut. Und da ist einiges passiert in den Halbfinalspielen. Ey, pass
auf, wir müssen erstmal über ein paar News reden. Nur einmal um jetzt so eine Roadmap für diese Folge heute. Wir reden erstmal über News, Transfer Portal. Wir haben einige News, wir haben einige schon Commits zu verschiedenen Unis. Wir werden darüber reden, welcher Quarterback spielt jetzt wo, welcher Quarterback ist doch ins Transfer Portal und so weiter und so fort. Und dann müssen wir natürlich über die Quarterfinals reden, 100%. Es gab absurde Upsets, da müssen wir erstmal, da komme ich dran vorbei. Und dann müssen wir auch schon in die Preview gehen der Halbfinals, die ja jetzt auch schon Ende dieser Woche stattfinden, ganz wichtig. Und dann am Ende der Folge verraten wir euch noch, was die Roadmap ist bis zur letzten Folge dieser Saison. So, jetzt gehen wir erstmal in die News, Dominik.
Also, wir haben einige Transfers, die wir dann anerkündigen müssen, aber ich will erstmal anfangen mit den Fakten. Also Transfer Portal ist seit dem 1. Januar offiziell offen und du kannst dann quasi frei wie ein Free Agent in der NFL dir aussuchen, zu welchem Team du gehst. Sie haben es jetzt natürlich verändert, dass es nur eine Transfer Portal Zeit gibt. Also wenn du irgendwelche Gedanken hast als Spieler, irgendwo hinzuwechseln, dann ist die Zeit jetzt. Und du musst ins Transferportal. Du kannst nicht im Frühjahr, nachdem du schon bei der Schule warst und dir es nicht gefallen hat, wieder transfern. Das ist dann erst gültig einem Jahr danach. Ich mag diese Änderung, weil du kannst jetzt nicht einfach abhauen ohne Ende. Ich glaube, es ist anders noch mit den Grad-Transfern und so. Also wenn du jetzt quasi von der Schule den Abschluss machst im Mai, dann kannst du theoretisch noch transfern zu einer anderen Schule, aber das ist halt der normale Prozess, anders wie es jetzt gerade ist. Okay, Transfer Portal ist offen. Am 1. Januar waren über 4.500 Spieler im Portal mit all den Divisions, die es gibt. Also Division 1, Division 2, Division 3. Das sind 31,5% vom gesamten College Football. Die Spieler, die im Portal waren. Das ist eine crazy Summe, wenn man das bedenkt. Da ist kaum Loyalität. Das ist halt wirklich so, ja. Ey, ich will Geld machen, das ich will eine Chance halt haben, irgendwo hinzugehen und nimm das auch direkt an.
Pass auf, das ist genau das, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Und das, was mich halt, was das Einzige ist, was mich stört an dieser Veränderung mit den ganzen NIL-Deals und Transfer-Portal. Weil diese Art von Tradition, diese Kultur an verschiedenen Unis geht dadurch halt einfach langsam aber sicher verloren. So, und das ist ja einfach nur, das ist ja ein Fakt, das ist keine Meinung, das ist ja einfach so. Wenn du sagst, ein Drittel von deinem Team, im Durchschnitt ist es ja so, ein Drittel von deinem Team sagt, yo, ich gehe dieses Jahr irgendwo anders hin, so, und das hast du jede einzelne Season, wie willst du dann noch eine wirkliche Kernkultur an deiner Uni in deinem Team aufbauen?
Ja.
Es geht ja fast gar nicht. So, dann geht es wirklich einfach nur darum, du hast wie in der NFL was zusammengewürfelt ist und ja, ich bin Colts für immer, ich bin Cardinals für immer, ich bin Bronco für immer, keine Ahnung. Und dann ein Jahr später spielt er für die Patriots. So. Das ist in der NFL ja auch so. Und da sagen alle mal, ja, Business. Und das Schöne war ja immer, für alle Football-Romantiker, du hattest halt dieses College-Football, wo du sagst, so, ey, das ist noch anders. Das ist wirklich Football. Das ist Kultur. Du bist da, du bist ride or die. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist der Punkt, der mir dabei so wehtut. Weil du kannst dich über eine Uni freuen. Du kannst sagen, ey, das ist unser Quarterback. Zum Beispiel Allen. So, letztes Jahr MVP geworden. Alle Wyoming-Studenten, Spieler, alle so, das ist unser Quarterback. Das kannst du jetzt fast gar nicht mehr sagen. Ja, jeder Quarterback, der gut ist, war bei 2-3 Unis.
Das stimmt. Die gehen alle mit ihren Coaches so mit. Die gehen alle, Scheiße, wo die beste Situation gerade ist, hin, wo sie dann ihr Draftstock vergrößern können. Ich verstehe es ja auch. Du willst dein Geld machen. Aber ich glaube halt einfach...
Ich würde das als Spieler anders machen, weil safe, wenn du es so machst, bekommst du mehr Geld. Unterm Strich. Mhm. Und ich glaube, man kann keinem den Vorwurf machen, persönlich, individuell, dass man das macht.
Ja.
Es ist einfach dieses ganze System, das es erlaubt, dass es überhaupt passiert.
Und
das ist das, was ich sage.
Ich gehe hier rüber und gebe es noch einen größeren Punkt. Einer der Coaches, den ich sehr feiere, ich war ja die ganze Uni, alles, wir haben sie sehr oft angesprochen, sind die Oregon Ducks. Und Dan Lanning hat da wirklich einiges und seine ganz ehrliche Meinung drüber getan. Nur weil er seine Meinung gibt, heißt es nicht, dass er es dann so genau machen muss. Aber er sagt quasi über das Transfer Portal, dass, naja, warum soll ich jetzt Highschool-Kids rekrutieren und die ganze Zeit meinen Fokus darauf stellen, wenn ich jetzt einfach einen Spieler, wo ich weiß, was ich kriege, das ist sein Floor, das ist, in welchem System er geht. Ich weiß schon, der hat sich anständig benehmen können hier im College-Football-Bereich und spielen können. Warum soll ich ihm nicht einfach den Fokus geben, anstatt einen Highschool-Kid, und die Highschool-Kids müssen dann noch niedriger anfangen, außer halt die absoluten Superstars. Und dann wird halt Highschool ein bisschen unterrekrutiert, weil man einfach sagt, nee, wir pflücken die besten Spieler, die wir können. Ja, wir mögen dich, aber in einem Jahr bist du eh in einem Portal, dann holen wir dich dann. Und das ist momentan die Mentalität von vielen Coaches, dass sie einfach sagen, ja, wenn wir das perfekte Transfer-Portal-Team holen können, dann ist alles gefixt. Finde ich halt auch, ja, schade für die Highschool-Kids, weil natürlich war es ja immer der Traum, dass du dann als Recruit irgendwie eine Offer kriegst von der Schule, jetzt kannst du dich da beweisen, durchkämpfen, du wartest 2-3 Jahre und dann spielst du. Das war ja Nick Sabans ganzes System bei Alabama. Ja, da hat 5-Sterne-Recruits auf jeder Position gehabt, die brav 2-3 Jahre warten, dass sie spielen können, und dann sind sie in der NFL. Das System wird es jetzt nicht mehr geben. Du wirst die krassen 5-Sterne-Prospects haben, die dann direkt als Freshman spielen, und dann die anderen, die gehen erstmal zu einer anderen Schule, spielen dort krass, und dann gehen sie zu der Schule, wo sie eigentlich hätten hingehen wollen.
Aber das System, so geht ja auch dann teilweise auf. Guck dir Finney an, Quarterback Oregon Ducks. So, wir reden noch über das Spiel.
Ja.
Aber ne, du hast ja trotzdem Freshmans, die 5-Star gerankt sind, die ja direkt einen Impact haben.
Ich rede ja nicht über die 5-Star und die krassesten Athleten werden immer einen Impact haben. Aber wenn du halt siehst, wie viele von den kleineren Schulen die Quarterbacks dann immer wechseln oder halt jetzt dazu jemanden mitgehen, das Rekrutieren macht dir keinen Unterschied mehr, wie gut du es aus der Highschool tust, sondern einfach, okay, hey, hier, wir haben diesen Quarterback, der jetzt im Transfer-Portal ist. Sagen wir mal Dylan Raiola. Nächstes Jahr in Oregon Duck. Stell dir vor.
Ja, nimmst du halt direkt über irgendeinen Highschool-Quarterback.
Du sagst einfach, ja, wir haben Dylan Raiola. Warum soll ich mich kümmern um den Nummer 1 Quarterback für dieses Jahr? Ich weiß Dylan, mit was ich kriege. Und dann haben wir wieder eine Chance auf National Championship. Anstatt, ja, kann der gut werden? Könnte, ja. Aber dann warte ich ein Jahr. Dylan ist vielleicht weg. Und dann hole ich mir den eh. Verstehst? Da ist das ganze Highschool-System ein bisschen anders. Das ist dann eher so wie, du hast Group of Five, die dann als B-Jugend wirkt, und dann hast du halt dann, oder halt A-Jugend kann man sagen oder so, und dann hast du halt dein Stammteam. Und dann kannst du von diesem A-Jugend-Team halt immer sagen, okay, ihr habt gut gespielt in der Group of Five. Wir holen euch rüber zu der Hauptmannschaft.
Und ja, es wird und bleibt spannend, aber ich bin immer noch kein Fan. Und eigentlich diese Zahl ist für mich so absurd. Also es ist ein Drittel oder fast ein Drittel dann. Es sind 30%?
31%. Okay, okay, also ein bisschen unter ein Drittel.
Okay, also fast ein Drittel. Ich wusste gerade nicht, ob es 33 oder 30 sind. Fast ein Drittel. Das ist für mich einfach eine unvorstellbare Zahl. Das ist so, da müsste ich, das muss ich nochmal recherchieren, wie das jetzt über die Jahre, seitdem es das Transfer Portal gibt, durch NIL gestiegen ist, weil das ist 100% noch deutlich mehr gestiegen. Das müsste man eigentlich nochmal recherchieren.
Ja, also ich glaube auch, dass es normalerweise bei so 15% waren. Also es waren schon immer einige, aber seit NIL ist es nochmal.
Aber irgendwas hat sich aber dann gedoppelt. Das ist ja das Verrückte daran.
Und ich mag halt einfach, was Dan Lanning dann auch gesagt hat, sein Plan, wie er es ändern würde jetzt gerade, vor allem mit dem Zeitpunkt. Wir sind mitten in den Playoffs und Spieler, die bei Playoff-Teams mit im Kader sind, sagen, ja, wir transfern. Wir wollen transfern, weil wir uns um uns selber kümmern. Wir kriegen vielleicht keine Spielzeit. Und jetzt fehlen halt die extra Ersatzspieler bei manchen Teams, weil die einfach ja selfish sind und sagen, nee, ich kümmere mich eher um mein Geld, anstatt mit dem Team zu sein, das jetzt gerade eine Chance hat, in den Playoffs abzureißen. Und Dan Lanning macht dafür einen Plan und sagt, hey, die Woche soll oder die Saison soll eine Woche früher anfangen. Das heißt, wir fangen dann schon eine Woche früher im August an. Dann will er, dass es jeden Samstag im Dezember weiterhin die Playoffs gibt. Sagt quasi, dass Rose Bowl und all diese New York Six Bowls früher stattfinden sollen. Die National Championship am 1. Januar sein soll. Was natürlich also das ist ja irre, wenn das passieren würde. Und dann das Transfer Portal geht ebenfalls am 1. Januar auf. Dann hast du quasi die Saison vorbei am 1. Januar und kannst direkt am gleichen Tag nach der National Championship, sag mal, du hast die National Championship gewonnen und sagst einfach, nee, ich hau ab. Kannst du ja dann. Du bist nicht im Nachteil, weil du jetzt in den Playoffs bist und dann dich bis zur National Championship fokussieren musst und dann erst in 3 Wochen rekrutieren kannst oder so. Also er und Cignetti haben es ja schon angesprochen, dass sie jetzt hat zwischen diesem Spiel von Indiana und Oregon, wo wir gleich reinkommen, die jeweils immer so viele Recruits da haben, weil sie jetzt halt zu dem Zeitpunkt die Transfers reinbringen müssen.
Ja, aber ich finde es auch irgendwo einen coolen Mechanismus der anderen Schulen, die es dann nicht so weit in den Playoffs geschafft haben oder generell nicht in die Playoffs geschafft haben, da diesen Recruitment-Vorteil gibt. Dass du so ein bisschen diesen NFL-Draft-Effekt hast, natürlich nicht genau so, aber ein bisschen, dass du sozusagen den Schulen den Vorteil gibst, die jetzt ja dich darauf fokussieren können, Schüler zu rekrutieren.
Mhm.
So, muss man auch drüber nachdenken, ne? Das ist ja, ob man das braucht, ob man das will, ist eine andere Sache, aber ich finde es eigentlich ein ganz cooler Mechanismus.
Ich finde es auch. Ich würde eine Sache noch hinzufügen zu so einem Plan. Nimm die Unlimited-Transfer-Regel raus. Sag, du kriegst einen Transfer. Das war's. Weil ich habe auch keinen Bock jetzt zu sehen, wie ein Spieler 4-mal transfert jedes Jahr. Du hast keine Ahnung, ob er ein Systemspieler ist oder dies oder das. Der will einfach nur Geld, weil diese Schule gibt ihm Millionen mehr. Diese Schule gibt ihm das und das.
Ja, das finde ich.
Mach es so, limitier, weil das war ja erst der Anfang. Du hast Spieler quasi dagegen gehalten, dass sie wegen persönlichen Gründen oder irgend sowas transfern können. Mach es wieder so. Und füge das herein, limitiere die Spieler, ihr dürft einmal transfern, sorgenfrei. Ausnahmen können gemacht werden, solltet ihr euren einen Transfer schon benutzt haben, im Sinne von,
ja, genau,
du wirst nach Hause geprüft, ziehen so, wegen Krankheiten der Familie oder Toten der Familie. Oder dein Headcoach wird gefeuert oder verlässt das Ding. Das verstehe ich. Das sind Situationen, wo man als NCAA auch sehen kann, dieser Spieler macht es nicht wegen dem Geld, sondern hier ist eine legitime Situation, die sich jetzt vorher geplant hat. Mhm. Er kann nochmal sorgenfrei transfern wegen dieser Ausnahme, die man beantragen sollte. Finde ich, wäre der richtige Prozess. Dann machst du alles in einem Transferportal wie Free Agency quasi. Gibt Spielern die Möglichkeit, einmal es zu tun und dann haben die Minimum einen 2- oder 3-Jahres-Deal bei der neuen Schule. Oder sie machen Graduate Transfer, wo sie dann nochmal free transfern können, weil sie damit Abschluss eigentlich schon gemacht haben. Aber ja, das ist nur mal eine kurze Rant.
Absolute News. Lass mal kurz sagen, welche Spieler sind jetzt wohin? Was sind die Updates?
Drew Mestemaker, der North Texas Quarterback, die Sensation, die wir unglaublich hypen, wo wir denken, dass er wahrscheinlich auch eine Chance hat, QB1 im 2026 Draft zu sein. Er.
26?
Oder 26, 27.
Nee, 6,
im Draft, sorry. 27. Draft 27, ich meine ja. Halt NFL-Saison 2026, ja, 27.
Okay, genau,
so Draft 27, genau. NFL-Draft 2027.
Mit Arch Manning wahrscheinlich.
Mit Arch Manning, mit ein paar anderen, Dylan Raiola, Julian Sayen. Und ich glaube, er wird der Top-Quarterback in der Class. Er hat sich entschieden, dass er mit seinem ehemaligen North Texas Head Coach Eric Morris jetzt zu Oklahoma State geht und ist da der neue Superstar-Quarterback.
I like it too.
Big 12 ist auch weit offen. Also
deswegen, ich finde, er hat halt Chancen, richtig was zu machen. Er geht nochmal zu einer größeren Uni, hat nochmal ein größeres, packt hier ein größeres Scheinwerferlicht, so, und kommt damit, glaube ich, auch, wenn er jetzt weiterhin so durchdreht, auch in dieses Spotlight von Scouts, von NFL-Teams, wo die sagen so, ey, der ist nicht nur auf dem Level ein Top-Quarterback, der kann auch auf dem Level ein Top-Quarterback sein. Ich glaube, damit, wie du schon sagst, kann er sich dann auf diese nächste Ebene bewegen, wo man dann vielleicht echt über ihn redet als Top-Prospect für den übernächsten NFL-Draft. Mhm. Ich bin gespannt.
Ja, dann als nächstes haben wir Rocco Becht, der ehemalige Iowa State Quarterback, geht jetzt zu Penn State. Er geht mit seinem ehemaligen Head Coach ebenfalls rüber. Ich denke, er ist ein guter Spieler, ein guter Fit für Penn State. Bin gespannt, wie sie sich nach diesem ganzen Spektakel von diesem Jahr aufbauen können. Und das wird auf jeden Fall eine neue Sache. Also das werden wir auch anschauen, wie gut kann er bei Penn State spielen. Hat einen ordentlichen Job gemacht, würde ich jetzt sagen, bei Iowa State. Aber würde jetzt nicht sagen, dass er so dominant war, dass er diesen Superstar-Status erreicht hat. Aber ich muss eins sagen, eine kleine Überraschung. Quarterback Brandon Sorsby, der Nummer 2 Quarterback und Nummer 2 Transfer Portal Prospect, geht jetzt offiziell zu Texas Tech. Viele dachten, dass er vielleicht zu LSU geht, weil Lane Kiffin da jetzt gerade ist. Aber Texas Tech sagt, ey, wir haben unseren Quarterback jetzt halt verloren, weil er einfach graduated ist. Und wir haben direkt seinen Ersatz gefunden für nächstes Jahr. Und die Red Raiders, gegen die wirst du nicht nächstes Jahr spielen.
Vollkommen richtig. So, haben wir noch irgendwelche News verpasst? Ich glaube, das waren die größten, ne?
Oh, wir haben, ich glaube, noch kleinere. Eben.
Ich wollte gerade sagen, aber das waren auf jeden Fall die Top-News.
Ja, du hast Kenny Minchie, der Notre Dame Backup-Quarterback, ist jetzt aber in Nebraska, wird da wahrscheinlich sein. Danny Scudero, der Top-Receiver, also Receiving Yards Leader von dieser letzten Saison, geht nach Colorado. Jetzt kriegt natürlich Dion ein bisschen Hilfe und ich glaube, die Transfer Class ist wirklich wichtig für Dion, weil wenn er jetzt wieder ein schlechtes Jahr hat mit Colorado, dann ist es wahrscheinlich ein Aus bei ihm. Aber mal schauen, bleibt er überhaupt die Saison bei Colorado oder nimmt er den offenen Browns Head Coaching Gig da?
Genau. Das wäre geisteskrank.
Ja, ich glaube, da merkt man, dass ich ein bisschen zu wenig Schlaf gekriegt habe.
Ein bisschen.
Ja, Josh Hoover, der TCU-Quarterback, geht nach Indiana. Das war ebenfalls irgendwie sowas, wo man sich denkt, okay, Mendozas kleiner Bruder ist ja auch noch da. Was macht Indiana? Sie sichern sich ein bisschen ab. Mal schauen, was da als nächstes passiert. Aber.
Wir gehen rein. Wollen wir es? Doch, wir machen es chronologisch. Ich glaube, das ist ganz gut. Oder nicht?
Na, warte, wir kriegen gerade News rein.
Habe ich schon gesehen. Bromance hat schon gepostet.
Ja, ich weiß. Wir haben schon vorbereitet gehabt. Aber Pete Carroll offiziell raus. Hat alles richtig gemacht für die Raiders. Einfach getankt, so gut wie er kann. Ich hätte eher gehofft, dass er einfach step down.
Er hätte sich ein bisschen besser angefühlt, ne?
Hätte sich besser angefühlt, aber ich glaube, ist dann wieder so eine komische Sache von wie viel Vertrauen hat er im Management. Wenn er gefeuert wird, kriegt er sein Geld. Wenn er stepped down, kriegt er nicht sein Geld. Oder Management könnte ihm sagen, nee, wir geben dir nichts mehr. Die könnten ihn dann irgendwann mal so einfach hart.
Das kommt auch noch dazu, aber Er war ja auch in allen Interviews immer so, nein, ich bin safe noch Head Coach. Und hast du es gesehen? Er war ja die ganze Zeit, die letzten 3-4 Wochen, kam er immer wieder fragen, wie sieht es nach der Saison aus? Und er war ja immer, ja, nee, läuft schon. Und ich bin nicht hier nur für ein Jahr, ich bin hier für länger.
Ja.
Egal, jetzt ist er dann nicht mehr für länger. Sondern die Raiders sind jetzt neben den Giants, Browns und den Falcons. Und dann die Raiders, die 4 Teams sind jetzt auf Head Coaching Search. Habe ich irgendwie vergessen? Ich glaube nicht. Das waren ja jetzt die 4 NFL-Teams.
Sag's nochmal.
Ich habe gesagt Falcons, Raiders, Browns und Giants.
Jets haben ja nicht gefeuert.
Die 4 eigentlich.
Boah, ich dachte, das sind mehr auf Head Coaching Search.
Nee, die 4 sind jetzt bisher offen.
Warte.
Nee, Titans.
Titans sind ebenfalls offen, stimmt.
Titans sind noch.
Wir
müssen gerade, Leute, wir machen das gerade alle nur so aus und dem, was wir gerade aus unserem Kopf haben. Wir recherchieren es gerade nicht.
Ja, stimmt, hast recht. Raiders, Titans, Falcons.
Browns. Und Giants,
ja. Ich bin gespannt. Ich hab das Gefühl, wir kriegen heute noch, und wir machen es live, also wenn es in 20 Minuten passiert. Ich sag, heute wird Harbaugh auch noch gefeuert.
Das wäre verrückt.
Also ich bin komplett Team Harbaugh raus. Ich habe das Spiel gestern angeschaut nachts und ich vor dem Kick wusste ich schon, dass er vorbeigeht. Ich dachte mir einfach schon.
Was hat das mit Harbaugh zu tun?
Schlechte Entscheidung. Digga, du hast 14 Sekunden ein Timeout übrig. Derrick Henry, du hast einen Rookie-Kicker, der noch nie ein Game-Winning-Field-Goal oder ein Game-Tying-Field-Goal hatte. Ich weiß, es war jetzt nur für den Sieg. Aber du spielst in Pittsburgh, es sind übelst kalte Bedingungen. Gib dir die beste Chance. Ich habe das ein bisschen so rausgeschärft. Du gibst dir eine über 10%ige Chance, dass der Kick reingeht, wenn du von 44 Yards runter auf innerhalb 40 gehst. Also sagen wir mal, die Ravens anstatt...
10% mehr.
Ja, dass der reingeht. Also eine höhere Verwandlungsquote, was auch immer.
Ja, du meinst aber die 10% höher, nicht 10%.
Ja, eine 10% höhere Chance, dass der dann reingeht. Und da denke ich mir auch immer so, wir reden über Analytics und alles und als Headcoach, Digga, wenn Derrick Henry fumbled in der Situation und Leute mich ankacken würden von, warum rennst du den Ball, du hättest einfach ein Game-Winning-Field-Goal machen können. Ja, wir haben hier einen der Top-Running-Backs in der Generation, wahrscheinlich einen der besten Longevity-Running-Backs aller Zeiten. Wenn er fumbled in der Situation, wo ich denke, wir geben unserem Rookie-Kicker dann wirklich die absolut beste Chance, die es gibt, dann kann mir keiner vorwerfen, dass ich nicht gut gecoacht habe. Natürlich andere Sachen auch noch, die Steelers, die kommen dann runter, marschieren. Ich glaube, das waren zusammen innerhalb knapp unter 4 Minuten zweimal runter, 2 Touchdowns. Ja, der zweite Touchdown davon war ja dann mit, ich glaube, 1 Minute oder so runter von der Uhr. Also die haben 2:20 den Ball gekriegt. Keine Timeouts gehabt und in 1 Minute marschieren die runter. Das war ja absolut irre, was die Steelers da gemacht haben. Und da gibt es noch viele andere Situationen, aber ich denke, Harbaugh ist offiziell raus. Ich glaube, wir werden auch noch Jonathan Gannon von den Arizona Cardinals heute hören, dass der offiziell gefeuert wird. Ich glaube, Todd Bowles wird ebenfalls gefeuert, weil wie die Buccaneers jetzt halt am Ende so zusammen reingebrochen sind, ich glaube, du musst einen Neustart machen. Ich glaube, letztes Jahr
hätten.
Vor allem das Schicksal ist halt manchmal, wenn du gute Koordinator hast und die dann weggehen und dort irre erfolgreich sind, wo man sich manchmal dann so als Management denkt von, scheiße, wir hatten die richtige Person eigentlich schon im Building und wir haben uns falsch entschieden. Weil das war ja auch schon Todd Bowles. Letztes Jahr war im Hot Seat mit Tampa, aber Tampa hat ihn weitergegeben. Deswegen lassen sie Liam Cohen dann eventuell gehen und guck dir, was Liam Cohen in seinem ersten Jahr in Jacksonville gemacht hat.
Der liefert ab.
So. Vor 2 Jahren, warte, sorry, wir machen jetzt NFL-Podcast raus.
Lass mal jetzt über die Spiele gehen, was ist los?
Warte, ich komme gleich rein. Vor 2 Jahren haben die Ravens auch Mike McDonald gehen lassen, was ich dachte, war eine absolute Fehlentscheidung. Und jetzt ist die Defense der Ravens halt wirklich eine offene Drehtür. Und Zachary Orr wird 100% Minimum gefeuert, sollte nicht Harbaugh auch noch gehen. Und da bin ich halt ehrlich der Meinung, dass Mike McDonald da eigentlich die perfekte Person gewesen wäre, für Harbaugh da quasi den Ersatz zu bringen. So, wen sehe ich noch gefeuert? Mike McDaniels. Was denkst du? Siehst du ihn gefeuert?
Nee, ich sehe das nicht so schwarz wie du bei den vielen Coaches. Ich glaube nicht, dass es so viele gefeuert werden, weil du musst dir auch die Frage stellen, wen kannst du dann als Ersatz bringen? Und je mehr Coaches gefeuert werden, desto mehr streiten sich um wenig Kandidaten, weil es gibt jetzt auch nicht dieses Jahr todesviele Coordinators oder irgendwelche anderen Coaches, wo du sagst, okay, das sind Head Coach Candidates. Das kommt noch dazu.
Mhm. Ja, ich weiß, aber manchmal musst du einfach das Risiko gehen. Ja, hey, du wirst ein Team sein wie Arizona, wo dir auch wiederum viele Sachen fehlen. Scheiß drauf. Wir geben mal einem Coach eine Chance, hier Head Coach zu sein. Kannst du es im einen Jahr schaffen, uns zu verbessern? Wenn ja, perfekt. Ist ja möglich. Guck dir Jacksonville an. Jacksonville hatte einen Top 5 Pick letztes Jahr. Natürlich sehr verletzungsbedingt und sie hatten schon einige Pieces. Aber du sagst mir, dass ein Team, das letztes Jahr einen Top 5 Pick hatte, jetzt ihren Rookie, den sie hochgetradet haben, auf Nummer 2 gedraftet, der dann keine Produktion mehr hatte nach dem Mittelpunkt der Saison und die trotzdem 13 Spiele gewinnen, weil deren Head Coach so unglaublich taktisch vorliegend ist gegenüber anderen Coaches. Liam Cohen war auch noch nie in so einer Riesenposition. Er hat es bekommen, er hat es komplett übernommen.
Gut, aber war ja OC bei den Buccaneers.
Ja, aber das meine ich. Du gibst dem Koordinatoren eine Chance. Ja,
genau, aber dann ist halt die Frage, wie viele Coordinators sind, weil er wurde ja schon dann von anderen Teams zu dem Zeitpunkt auch schon als Head Coach gesehen.
Ich würde das Argument machen, du hast sehr, sehr viele dieses Jahr, wo ich als neutraler Beisteher gehen würde und sage, du hast viele gute Koordinatoren. Wenn ich jetzt einfach mal durchgehe, welche Koordinatoren für mich Headcoaching-Kandidaten wären. Alleine in der NFC North hast du Halfley von den Packers und bei den Vikings hast du noch Brian Flores. Da hast du schon zwei Koordinatoren, die man Headcoaches machen könnten. Brian Flores war ja ehemaliger Dolphins-Headcoach. Da hast du Kubiak, was der jetzt gerade macht in Seattle. Kubiak ist in Seattle. Er macht einen unglaublichen Job auf der offensiven Seite des Balles. Schuler als Defensive Coordinator der Rams, hundertprozentig ein Head Coach. Salah von den 49ers, was der mit der Defense macht, nach all den Verletzungen, er ist für mich hundertprozentig ein Head Coaching-Kandidat. Mein Punkt ist, du hast sehr, sehr viele gute Kandidaten. Vic Fangio kannst du auch noch mit reinschmeißen. Du hast einfach so viele gute Kandidaten, wo ich mir denke, ja, geh einfach mal das Risiko ein, gib nochmal einem Head Coach eine Chance, was zu tun und lass die komplett übernehmen. Und wenn ich dann jetzt sehe, ich glaube, die New York Giants werden da den besten Head Coach hiren, den sie haben können, der perfekt zu ihnen passt. Und das wird Mike McCarthy sein. Ich glaube, Mike McCarthy wäre der perfekte New York Giants Coach. Dem ist die Media scheißegal. Er weiß, wie man damit umgeht. Er weiß, wie man ein Team aufbaut. Da hat er schon einige Stücke, die er selber hat. Würde mich freuen, Mike McCarthy da in New York sehen. Aber wir machen jetzt nicht einen NFL-Podcast raus. Wir reden über andere Teams, wo die Coaches die ganze Zeit gewechselt sind. Und wir reden direkt von, was ich sage, war das Game of the Year in diesen Playoffs.
Gehen wir chronologisch?
Ja. Nee, wir fangen von hinten an. Wir fangen mit dem letzten Spiel an. Wir fangen
von... das erste Game schon Game of the Year würdig.
Ich sag's einfach so. Ole Miss gegen Georgia. Im Hinspiel war es so unglaublich geil. Es war ein Hin und Her und da hat Georgia es geschafft. Und dieses Mal hat Ole Miss einfach die Eier gezeigt und gesagt... Weißt du was? Wir holen uns das Ding. Scheißegal, was Lane Kiffin sagt. Wir haben einen geilen Quarterback mit Trinidad Chambliss und Lacey als Running Back. Wir machen das Ding gegen Georgia und hauen die aus den Playoffs. Und Ole Miss Fighting Rebels sind im Halbfinale, weil sie 39-34 gewonnen haben.
Aber auch mit was von der Performance? Wir müssen über den Spielverlauf reden. So. Du hast auf die Ole Miss Rebels getippt, ich habe auf die Georgia Bulldogs getippt. Und das Ding ist, ich habe das Spiel geschaut und dachte mir so, okay, fängt nice an. Zur Halbzeit stand es 21-12 für die Georgia Bulldogs. Und ich war nur so, ey, Georgia ist gerade in absoluter Kontrolle von diesem Game. Muss man einfach so sagen. Mhm. Bis zur Halbzeit hatte Ole Miss eigentlich keine Chance. nicht viel gemacht. Und Georgia allein im zweiten Quarter 21 Punkte, 3 Touchdowns. Dann, drittes Quarter, auf einmal, Georgia kann nichts machen. Ole Miss, Touchdown. So, und es steht 24 zu 19. Und dann war ich nur so, okay, es kippt. Und was im vierten Quarter passiert ist, die Ole Miss Rebels haben einfach offensiv in dem letzten Quarter zum richtigen Zeitpunkt aufgedreht, sind durchgedreht. Und ganz ehrlich, Trinity Chambliss, und ich habe es danach auch überall noch gelesen, du wahrscheinlich auch, er ist auch ein Kandidat, der sich damit mit so einer Performance gegen die Georgia Bulldogs, das ist Nummer 3-ranked Team in der Nation, im NFL-Draft nächstes Jahr hochkatapultiert.
Wir haben noch darüber geredet.
Du warst sogar noch davon überzeugt, er ist ein junger Quarterback. Ich dachte auch, er ist noch kein Senior, aber er ist schon Senior. So. Es kann sein, das wissen wir jetzt noch nicht, ob er zu Ole Miss trotzdem noch zurückkehrt. Er hat gerade noch so einen Waiver laufen, dass er vielleicht noch zu Ole Miss nächstes Jahr zurückkehren kann und noch eine Saison dranhängen darf. Dann wäre er in der gleichen Klasse von Mastermaker und Arch Manning in 27. Mal gucken, ob das passiert. Es kann aber auch sein, dass er jetzt noch in den NFL-Draft geht in 26. Also mal schauen. So oder so ist er jetzt auf jeden Fall ein heißer Quarterback-Kandidat und hat sich damit nochmal einen richtigen Namen gemacht, hat sich einfach bewiesen, dass er auch ein Franchise-QB sein kann, auch in der NFL.
Mhm. Also hundertprozentig. Und
geiler Typ.
Es schaut so aus, als ob er diesen Waiver auch wirklich kriegt, weil er verletzungsbedingt die 2022-Saison nicht spielen konnte. Und hey, Trinidad.
Ja, noch ist keine Entscheidung gefallen, mal gucken.
Er spielt sich weit nach oben, ob er dann wieder zu Ole Miss zurückkehrt oder vielleicht sagt Lane Kiffin, ey, ich kann eine extra 0 draufpacken auf deinen Check. Wäre interessant, aber am Ende des Tages, es war hin und her, beide Quarterbacks, Gunner Stockton ebenfalls mit 2 Rushing-Touchdowns und einem Passing-Touchdown. Geiles Spiel von den beiden und dann waren es halt ein, zwei Fehler, kann man vielleicht so sagen. Es war ein Strip-Sack für Ole Miss, den sie beim 4. und 2 geholt haben, den sie dann zu einem Touchdown dann direkt mit ihrem Drive gemacht haben. Und es war halt ein Missed Field Goal von Georgia. Natürlich, Ole Miss hatte auch diesen Turnover on Downs, der kritisch sein konnte. Aber die haben halt einen Fehler weniger gemacht als Georgia. Und am Ende des Tages, wenn du Eier aus Stahl hast, wie dieser Lucas Carnero, der Kicker von Ole Miss, nicht nur den 47-Yard Game-Winning Field Goal eigentlich gemacht, sondern auch ein 55 und ein 56-Yard Field Goal im ersten Quarter. Digga, der hat sowas von überzeugt in so einem wichtigen Spiel für sein Team, wo man einfach sagen kann, ey, Kickers need love too. Kickers need love too. Und damit haben die Ole Miss Rebels die Bulldogs rausgehauen.
Hey.
Und stell dir vor, Georgia 12-2. Und jedes Team ist sie, gegen das sie verloren haben, haben sie aber auch geschlagen. Das ist schon ein bisschen bitter. Die haben nicht gegen ein neues Team. Das ist immer so, kannst du jemanden...
Ja, aber ey, wir reden ja gleich noch über die Halbfinals und wir müssen ja auch mal dann noch kurz darüber reden. Am Ende tippen wir die beiden Games noch. Es sind ja leider nur noch 2 Games, die wir jetzt haben. Es geht ja langsam. Das Gute an Playoffs immer, jedes Spiel ist brutal. Aber das Schlechte daran ist, mit jeder Woche werden es natürlich immer weniger Games, die man genießen darf. Aber ey, da reden wir gleich noch drüber. Ich bin gespannt, was die Rebels jetzt noch in den Playoffs machen können. Sie sind unter den Top 4 letzten Teams in den College Football Playoffs. Ich bin gespannt. Sollen wir zum nächsten Game gehen?
Ja.
Wie gesagt, wir gehen gleich noch auf alles ein, was sie noch weitermachen können, auf Prediction für Halbfinale und so weiter. Jetzt picke ich mal gerade ein Game. Ich nehme noch nicht das, was ich am liebsten besprechen wollen würde. Ich gehe jetzt von meiner Meinung nach aus an das langweiligste von den drei, die noch über sind.
Mhm.
Lass uns kurz über Alabama gegen Indiana reden. Indiana hat genau das gemacht, was alle gedacht haben, was sie machen, aber mal 3.
Ja.
So, jeder hat gedacht, Indiana gewinnt gegen Alabama. So, aber, es ist ein ganz, ganz großes Aber. Die meisten, und Leute, ihr könnt mir nichts davon erzählen, keiner von euch, die hier zuhören, hat irgendwie getippt, dass das Ding 38-3 ausgeht. 38-3 war eine absolute Klatsche. Nackenklatscher mit Sonnenbrand und richtig eingeölt. Pam! Was war das denn? Hä? Was hat Indiana mit Alabama gemacht? Lass uns mal kurz reingehen.
Ich habe gerade schon gesagt,
Final Score 38-3. Aber Heisman Quarterback, Fernando Mendoza, 14 von 16, 3 Passing-Touchdowns. Effizienter kannst du nicht spielen.
Abgeliefert.
Effizienter kannst du nicht spielen. Umfasst 200 Passing als 192. So. Egal auf welche Position du guckst, es war das einzige Wort, was mir einfällt, ist Effizienz. Einfach effizient Football gespielt. Total Yards 407 zu 193.
Yep.
Du hast mehr als das Doppelte an Total Yards. Turnover, Alabama hatte 1, Indiana 0. Kein Turnover. First Downs 22 zu 11, auch das Doppelte. Die haben Alabama so an die Wand geklatscht. Crazy. Das Einzige, was ich sagen muss, ist, dass ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob man den Vergleich so machen kann, weil Alabama auch einfach ein Team ist, was eingebrochen ist. Deswegen bin ich gespannt, was sie im Halbfinale machen. Ob sie genauso dominant rausgehen werden. Aber das ist ein Statement. Und wenn ich eins von anderen drei Teams mit denen noch über ist, dann denke ich mir, ey, auf Indiana. Indiana ist the team to beat.
Ich sag auch so, was mich am meisten gefreut hat zu sehen, war Coach Cignetti und wie er die ganze Media und alles so gestumpft hat im Sinne von, ja, wie spielst du gegen Alabama? Sie sind so ein Team, die machen sich ja sehr bequem mit ihrer Geschichte und allem drumherum. Und seine Antwort war halt einfach, komplett emotionslos, wir spielen gegen, was wir auf dem Tape sehen. Also wir spielen gegen das Team, das wir auf dem Tape sehen. Da ist uns, was auch immer ihre scheiß Dämonen sind, die sie in den letzten paar Jahren hatten, in den Playoffs und was auch immer, egal. Wir spielen gegen das Team, das wir auf dem Tape sehen. Und die haben eindeutig ein schlechtes Team gesehen auf dem Tape, weil die haben die sowas zerstört. Und wir wussten ja, Indianas Defense war legit, seitdem sie Ohio State geschlagen haben. Aber dass sie jetzt halt einfach Alabama sowas von erniedrigt, ausgezogen, blamiert, gesagt, hey, Kalen DeBoer, ich weiß nicht, was du da mit deiner Offensive Line hast, aber die müssen ein bisschen stärker werden. Die müssen ihre Männlichkeit nochmal überprüfen. Weil wenn du Alabama zu 23 Yards Rushing hältst, 23, das hört sich nicht mal richtig an, es sozusagen.
Es hört sich an wie ein einziger Run im ganzen Game. Und nicht die Total Rushing Yards.
Da fragt man sich so, ist das legit Alabama? Und der Top-Rusher war Ty Simpson mit 17 Yards. Dann ist es nochmal so eine Sache, wenn du die Running Backs anschaust,
der
du
ist noch rausgeflogen.
Daniel Hill, 13 Yards, Kevin Riley, 2 Yards, das Team mit minus 1 Yards und Austin Mack mit minus 8 Yards Rushing. Bei 14 Versuchen. Also bei 14 Versuchen haben die zwischen ihren Running Backs dann halt auch nur noch, oh sorry, ich kann Daniel Hill auch rausnehmen eigentlich. Wenn wir nur die Running Backs anschauen, du hast 9 Versuche für minus 7 Yards.
Ja, aber was wir noch vergessen haben zu sagen, Ty Simpson hat sich auch verletzt. Ich glaube, es war eine Schulterverletzung, ne?
Ja.
Nach einem Sack. Der war dann deswegen raus und dann hat Austin Mack übernommen. Also nur nochmal dann für die Vollständigkeit. Aber das meine ich auch damit. Das war so ein bisschen, er hat halt so ein bisschen das Spiel und das Ergebnis getrübt, würde ich mal sagen, weil vielleicht wäre es nicht 38-3 ausgegangen, sondern vielleicht 38-13 oder so. I don't know, wenn Ty Simpson weitergespielt hätte. Aber so oder so war es halt eine absolute Klatsche. Aber das sieht natürlich jetzt on paper noch viel, 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 viel schlimmer aus.
Ja.
Was man aber auch sagen muss, wo wir auch mal kurz drüber reden sollten, bevor wir gleich weitergehen, das Rushing-Duo von Indiana ist auch nice. Black und Hamby zusammen. Black 15 Carries, Hamby 18 Carries, 99 Yards, 89 Yards, beide einen Rushing Touchdown, beide über 20 Yards mit einem Lauf, also beide auch die explosiven Plays gefunden. Das ist auch geil, wenn du diesen One-Two-Punch hast.
Ja,
das also haben die auch. Also du hast, Indiana ist einfach so ein rundes, effizientes Football-Team. Das erinnert mich so ein bisschen wie an die Detroit Lions letztes Jahr in der NFL. Du hast halt einen Quarterback, der effizient spielt, wie zum Beispiel den Jared Goff.
Mhm.
Du hast einen One-Two-Punch, du hast eine richtig geile Defense, die irgendwie auch überall Playmaker hat. Weißt du, was ich meine? Es ist halt so ein bisschen dieses alles, Feeling.
Du hast die Receiver auch. Also, Surratt ist richtig efficient. Nice. Ich sag dir, Indiana ist legit as it gets. Und ich freue mich einfach schon zu sehen, was die in der nächsten Runde machen können, weil dort treffen sie auf keinen anderen als die wunderschönen Enten. Die Oregon Ducks. Und ganz ehrlich, Ich hab mich einige Male schon blamiert diese Saison mit ein paar Aussagen. Ich dachte nicht, dass Oregon defensiv irgendwas machen konnte gegen Texas Tech. Ich dachte einfach mit der Leistung gegen JMU, mit der Leistung, die sie die ganze Saison eigentlich schon hatten. Und vor allem dann in so einem Spiel, wo die Red Raiders Offense eigentlich wie eine geölte Maschine ausgeschaut hat, halten die die Raiders einfach zu null. Ey, die haben 23 zu 0. Zwei Interceptions von Baron Morton. Ich wollte gerade sagen. Er hatte kein gutes Spiel. Sie haben ihn so oft zu Boden gebracht, dass er minus 32 Rushing Yards hatte. Also 4-6 waren es am Ende gegen Baron Morton. Sie haben alles getan, das Turnover-Battle gewonnen. Und ja, die Texas Tech Raiders Red Raiders gehen halt einfach zu null nach Hause. Die konnten da nicht mithalten. Oregon, fand ich, war effizient, haben die Chancen genommen, die Turnover auch direkt dann einkassiert und allem und dann einfach, ey, dieses Spiel verlieren wir nicht, unsere Defense, wir müssen ein Field Goal kicken und wir hätten das Spiel gewonnen. Und so habe ich mich auch gefühlt, wäre es 3-0, hätten die Oregon Ducks auch so unglaublich dominiert.
Ja, man muss dazu sagen, wir haben eben schon ein bisschen oft darüber geredet, ein Spieler bei den Oregon Ducks, der sich eigentlich zum Immediate Star gemacht hat. Und es ist, ich habe es jetzt in den Satz auf Englisch angefangen, auf Deutsch aufgehört, egal. Ihr wisst, was ich meine? Freshman Cornerback oder Defensive Back, Brandon Finney Jr.
Yep.
Was hatte er denn bitte für ein Game?
Zwei Picks waren nice. Zwei Picks,
die Fumble Recovery hatte er auch noch.
Yep.
Also er hat im Prinzip drei Turnover gehabt. Gegen Texas Tech
diesem Game. Mit 6 Total Tackles auch noch oben drauf. Also,
was war das
für ein Game? Er war der Spieler des Spiels, deswegen, auf jeden Fall.
Also Oregon hat sich damit auch nochmal legitimiert, würde ich sagen, als Top-4-Team, muss man einfach so sagen. Und ich war auch, über den müssen wir auch reden, den Spieler, ich war auch überrascht, was Dante Moore gemacht hat. Weil, sagen wir es so, wir haben ja auch schon öfter darüber geredet, die letzten paar Wochen, er war ja mehr oder weniger so ein bisschen durchwachsen in seinen Performances, die er geliefert hat. So, mal hat er irgendwie komische Entscheidungen getroffen, hatte nicht so gute Spiele, wieder ein gutes Spiel, wieder nicht so ein gutes Spiel. Up and down. Das Spiel hier gegen Texas Tech an sich, muss man auch sagen, effizient. Er hatte zwar den Pick, ja, aber wenn man sich das sonst anguckt, 26 von 33, also keine Ahnung, was ist das in Prozent? Hoch auf jeden Fall.
80% oder so.
Oder sowas. Also denke ich, irgendwas um die 80%. 234 Passing Yards, Average von 7,1 pro Pass. So. Ganz ehrlich, klar, wäre jetzt der Pick nicht gewesen, besser. Er hat auch keinen Touchdown geworfen, ich weiß. Aber was man auch dazu sagen muss, gegen eine Texas Tech Defense, die eigentlich auch brutal ist, hatte das Spiel nicht verloren. So. Und er hat halt auch immer in den Situationen das gemacht, was er machen muss.
Ja.
So, außer, klar, den Pick, klammer ich jetzt mal aus. Aber selbst mit dem Pick, so, weiß ich nicht, ich hätte halt gedacht, er hätte schlechter gespielt gegen Texas Tech. So, das ist mein Punkt, den ich bringen will, weißt du? Oder hättest du gedacht, er wär 26 von 33 für 250 Yards?
Nee, er hat einfach effizient gespielt, Game-Manager-mäßig. Also er hat seinen Draft-Stock quasi so als Nummer 2 hinter Mendoza solide gehalten. Und es auch bewiesen, dass er unter dem Druck, du weißt, deine Defense macht alles richtig, hey, solange ich keine großen Fehler mache, gewinnen wir das Spiel. Und hat es quasi so über die Bühne gebracht, ohne dass man sein absolutes Top-Spiel haben muss. Der hat ein paar gute Würfe gemacht, wo man einfach sich sehr zufriedenstellen kann mit seiner Performance. Und jetzt darf Oregon jetzt darf Oregon gegen Indiana als nächstes ran, weil sie auf der gleichen Seite der Bracket stehen. Es ist ein Rematch. Oregon hat zu Hause gegen Indiana 30-20 verloren. Da hat Dante Moore natürlich die 2 Interceptions geworfen, die bitter waren in dem Spiel. Und jetzt ist die Frage, kann Oregon sich rächen in der Wiederholungspartie hier gegen die Indiana Hoosiers im Chick-fil-A Peach Bowl?
Hey. Weißt du, wer sich auch gerecht hat an all diejenigen, die nicht auf sie getippt haben? Die Miami Hurricanes. Was war das? Und das war das letzte Spiel von den 4, die im Quarterfinal passiert sind. Danach gehen wir gleich in die Preview und tippen die anderen beiden Games noch. Aber ganz ehrlich, finaler Score, Miami 24, Ohio State 14. Und in die Spiel, da müssen wir auch gerade mal eintauchen. Carson Beck, solides Game, 19 von 26, ein Touchdown. Fletcher Jr., der Running Back, auch 19 Carries, 90 Yards, alles gut. So, Leading Wide Receiver war Daniels mit 49. Aber ganz ehrlich, die Offense war nicht der Faktor für die Hurricanes dieses Spiel oder dass sie dieses Spiel gewonnen haben.
Nee.
Dieses Spiel wurde einzig und allein absolut dominiert von der Hurricanes Defense. Du hältst Ohio State mit der Firepower. Und wir haben vorher noch gesagt, es muss ein Wunder passieren. Das haben wir Wort für Wort gesagt, Dominik. Es muss ein Wunder passieren, dass Ohio State gegen die Miami Hurricanes verliert. Und genau das ist passiert. Die Miami Hurricanes Defense hat gespielt wie keine andere Defense im College Football. War geisteskrank dominant. Natürlich, du hast die Big Plays zugelassen. Jeremiah Smith, 157 Yards, 7 Receptions, 1 Touchdown. Alright. Aber du hattest die Turnover. Du hattest die Sacks. Du, allein schon bei jedem Hit, wie wirklich physisch die Spieler waren. Und Michael Irvin an der Sideline. Müssen wir auch
da reden. War wieder
krass. Er hat's gefühlt. Aber
ich sag es jetzt mal so.
Crazy Game.
Das Spiel hat wirklich in die Hand gespielt, von was Miami tun will. Im ersten Quarter einfach eine Nullnummer. Ohio State hat sogar das Momentum gehabt, weil sie einen Fumble recovered haben. Und man denkt sich, naja, okay. Ohio State jetzt mit Fumble Recovery, jetzt geht's los. Werden dann auch wieder nur zu einem Punt geforst. Und dann ein langer 8-Minuten-Drive, 13 Spielzüge, 83 Yards. Und Miami hat da einfach effizient sich runtergepowert. Und es steht 7-0 und man denkt sich, ja, okay, das kann mal passieren. Dann direkt Jeremiah Smith, 59-Yard-Catch, geht an die Miami 16 und du denkst dir, wow, okay, jetzt wird's ein Shootout, jetzt ist Ohio State aufgewacht, jetzt werden die anfangen zu dominieren. Und dann Jeremiah Smith mit einem geilen Play und Jeremiah Smith aber auch mit einem komplett bodenlos schlechten Play bei dem Pick 6. Hat einfach seinen Mann nicht geblockt. Keontae Scott ist einfach durchgerannt, hat den Screen Pass gelesen und Jeremiah Smith hat halt wirklich nicht mal versucht zu blocken.
Das war das Play des Games.
Und auf einmal bist du dann im zweiten Quarter 14-0 hinten. Deine Defense macht alles richtig. Die geben ja oft der Offense den Ball so oft zurück. Und dann vor der Halbzeit wieder Missed Field Goal von Ohio State. Und dann gehst du in die Halbzeit mit 14-0, hast offensiv gar nichts richtig machen können. Und dann denkst du einfach, scheiße, das wird schwer. Dann antworten sie direkt nach der Halbzeit. Miami sagt, wir kicken einen Field Goal. Ohio State mit einem Touchdown. Und dann, ja, dann war es das halt einfach nicht mehr, weil Miami hat es dann wirklich so geschafft, am Ende des vierten Quarters quasi die Uhr runterlaufen zu lassen. 10 Spielzüge, 70 Yards, 5 Minuten von der Uhr und hauen das Ding in die Endzone und dann steht es 24-14 und denkst dir, wow, Miami hat es gerade gewonnen, weil da nie im Leben kommt Ohio State jetzt wieder zurück. Und dann kam die Interception noch am Ende, die zweite von Julian Zane.
Ja, dann war eh vorbei.
So, aber da war Schicht im Schacht. Aber die Defense von Miami war halt so dominant. In den wichtigen Momenten haben sie es geschafft, Julian Zane zu Boden zu bringen, in Verwirrung zu bringen. Get off the field, force punts. Weil wenn du Ohio State bist, wenn du 5-mal puntest in so einem wichtigen Spiel, verlierst du. Jedes Mal. Das ist einfach die Ohio State-Sache, die manchmal so ist, du verlierst die kritischen Situationen und so verlierst du halt auch das Spiel. Du machst ein paar Fehler obendrauf, keine Chance. Und ja, die Buckeyes werden kein Repeat-Champion. Man muss die Miami Hurricanes loben und ich glaube, es fängt hinten an mit dem wahrscheinlich Nummer 2 oder Nummer 3 Draft-Pick. Kommt drauf an, was wir da an der Position sehen werden. Aber Reuben Bain Jr. ist ein Leader. Er ist ein absoluter Freak an der Defensive Line. Und den würde ich ganz gerne in meinem NFL-Team irgendwann haben, weil der Typ spielt schon crazy gut. Und er ist der Grund, warum die Hurricanes 24-14 gegen Ohio State gewonnen haben und im Halbfinale des College Football Playoffs stehen und da gegen Ole Miss.
Ich habe es gerade schon auf, weil ich würde direkt dabei bleiben. Wir gehen rüber von dem Recap zu Preview. Wir haben jetzt die beiden Games. Wir haben gerade über die Miami Hurricanes Defense geredet. Wir haben eben auch schon über die Ole Miss Rebels geredet. Und dieses Matchup habe ich auf gar keinen Fall erwartet. Ich habe auf beide nicht getippt. So. Ich hatte die anderen beiden Teams in diesem Game gesehen. Aber was denkst du, machen die Miami Hurricanes gegen die Ole Miss Rebels? Was sind für beide Teams die Stärken, die sie vielleicht, oder wo sie ihren Gegner ausspielen können? Was können sie gegeneinander, wo können sie sich wehtun?
Ach, warte, wir kriegen gerade neue News rein.
Wirklich?
Ja. Ich glaube, ich habe es gecallt. Ja, Jonathan Gannon ist raus.
Wie du dich freust, dass Leute gefeuert werden. Du Ekliger.
Okay. Hat ein paar Millionen gemacht, um die Cardinals schlecht zu coachen. Geil.
Ich werde nie diesen Clip vergessen im Training Camp, wie er so vor diesem Team steht, in diesem Raum, weißt du? Mhm. Wo er dann so diese Pump-Up-Speech gibt und alle einfach nur so gucken und fast einschlafen. Kennst du den Clip?
Ja, ja.
Ich werde mein Leben lang an diesen Clip denken, wenn ich seinen Namen höre. Das ist, alright, ja. Back to business. Miami, Ole Miss, Dominic, wie können die beiden Teams sich gegenseitig wehtun in diesem Game im Halbfinale?
Hier ist die Frage. Ole Miss hat so eine high-powered Offensive. Ob es Trinity Champlis ist durch die Luft, ob es Lacey ist durch den Boden. Sie sind sehr, sehr vielfältig. Ohio State war es auch. Bo Jackson als Freshman Running Back ist schwer zu bewerten. Er hat eine richtig geile Saison gehabt. Aber es war dann halt immer so, Julian Sain kann dich durch die Luft mit Cornell Tate und Jeremiah Smith komplett zerstören. Aber kannst du ihn ein bisschen verwirren und er wird dir eine Chance geben, dass du ein Play machst. Bei Trinidad Chambliss, wie er jetzt gerade spielt, wie heiß er läuft, er ist so sicher mit dem Ball, 21 Touchdowns, 3 Interceptions. Boah, ich weiß nicht, ob die so viele Chancen haben werden, dass die deine Interception fangen oder so. Und Ole Miss, ich glaube, die wollen einfach Rache. Die sagen uns, unser Head Coach hat uns im Stich gelassen. Wir gewinnen diese Natty und hauen das Ding raus und sagen, ey, Lane, du hast es nicht gewonnen. You didn't do jack shit. Du hast nur deine Yoga-Klassen genommen und die Studentinnen gebumst. Wir haben die Spiele gespielt. Und Ole Miss hat eine richtige Rache.
Also du tippst auf die Ole Miss Rebels?
Ich tippe auf die Ole Miss Rebels.
Das ist verrückt. Ich mache genau das Gegenteil. Ich sage, die Miami Hurricanes machen auch dieses Ding und gehen in die National Championship. Allein aus dem Grund, ich weiß, alle kennen diesen Spruch, Defense wins Championships, aber was die mit Ohio State gemacht haben, war crazy. Michael Irvin wird wieder sein Gürtel rauspacken, sich die nächste Wassertonne schnappen, ein Ole Miss Rebels Jersey drüber ziehen und Bell to Ass machen. Also ganz ehrlich, ich finde sowieso dieses Matchup crazy, weil du hast bei beiden Teams Underdog-Stories. Keiner hat an die Miami Hurricanes dran geglaubt, dass sie überhaupt in die Playoffs kommen. Dann waren sie in den Playoffs alle. So, warum sind die Miami Hurricanes in den Playoffs? Warum hier? Warum das? Carson Beck hat es nicht verdient. Bla, bla, bla. Und jetzt sind sie hier, gewinnen das Quarterfinal und sind im Halbfinale gegen auch ein Team, wo du gerade schon die Underdog-Story erzählt hast, warum sie Gründe haben, das Ding zu gewinnen. Nicht nur, weil sie die Spieler haben, sondern auch einfach diese Art Back-Storyline, die es auch gibt. Also beide Teams haben eine Geschichte zu erzählen. So. Und ganz ehrlich, ich würde es beiden Teams gönnen, weil ich beide Storylines brutal finde. Einfach, weil man beide nicht unterschätzt hat, beide hier nicht gesehen hat. Kein Experte, niemand. Außer Saban, der hat gesagt, wenn Miami reinkommt, gewinnt sie die Natty. Das hat er gesagt.
Nee, nicht gewinnt die Natty, sondern sie werden ein gefährliches Team.
Aber, dann hat er gesagt, sie kommen in die Natty.
Boah, ich weiß nicht, ob das genau so gesagt
hat. Boah, ich bin mir ziemlich sicher. Mit dem Clip, den du mir gezeigt hast, ich bin mir ziemlich sicher. Egal, auf jeden Fall, ich gehe mit den Miami Hurricanes. Ich glaube einfach an diese Defense. Ich sage nicht, dass die Offense hier der Gamechanger wird, aber du hast trotzdem einen Fletcher, du hast einen Tony, der auch richtig nice ist. Und ich hoffe einfach, Carson Beck kann der Game Manager sein und macht nicht die großen Fehler. Weil ich glaube, davon hängt es ab. Wenn Carson Beck große Fehler macht, dann hast du keine Chance. Wenn Carson Beck den Game Manager macht, dann lässt die Defense einfach die Defense sein und bekommt einfach die guten Feldpositionen und er macht einfach Field Goals und vielleicht 1-2 Touchdowns.
Ich bin bei dir.
Dann wird es ein Punkt. Aber für mich ist auch Carson Beck in dem Spiel hier der X-Faktor.
Ja, wenn er ein gutes Spiel hat, gewinnt Miami hundertprozentig. Wenn er ein paar Fehler macht, wird schwierig.
Ja.
Ich glaube, dann kann die Defense nicht mehr in den Arsch retten.
Ja,
ich glaube, Carson Beck kann hier nicht nur ein Game Manager sein. Er muss schon.
Sagst du?
Ich glaube nicht, dass Game Manager alleine genug ist. Ich glaube, er muss sich herausfordern, irgendwie so 2 Touchdowns zu werfen. Ein paar gute Entscheidungen treffen. Er kann sich einen Pick oder 2 leisten, sage ich auch. Aber wenn er jetzt 2 Picks hat, muss er 4 Touchdowns haben. Er muss immer so eine 2-1-Ratio dann mit sich bringen. Aber wenn er so ein Spiel hat, wo ein Touchdown, drei Interceptions oder null Touchdown, zwei Interceptions, dann sehe ich keine Chance, wie Miami gewinnt.
Na, da bin ich bei dem. Aber deswegen, wir sind gespannt. Wir haben wieder zwei unterschiedliche Picks. Und ich bin total hyped auf dieses Game. Wir haben noch gar nicht gesagt, wann es ist, by the way. Das ist von Donnerstag auf Freitag um 1.30 Uhr. Also im Prinzip, wenn ihr freitags morgens aufsteht, könntet ihr das Spiel schon in den Highlights gucken. Oder ihr guckt es nachts dann. Ich meine, das gucke ich gleich nochmal nach. Warte, während wir gleich das andere Spiel anfangen, ob es auf The Zone läuft. Ich glaube aber, beide Spiele laufen auf The Zone.
Müssen eigentlich.
Ich liefere es gleich nochmal nach, die Information. Ich gucke es gleich nach. Während Dominik euch einmal hinter die Kulissen führt vom nächsten Game, vom zweiten der zwei Halbfinal-Games. Und das ist auch so ein geiles Matchup. Number 5 Oregon ist bei Indiana oder spielt gegen Indiana, nicht bei, weil das Spiel ist im Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia. Das ist von Freitag auf Samstag um 1.30 Uhr. Also selbe Zeit, genau 24 Stunden später. Gleiche Frage, Dominik. Was denkst du? Gut, bei Indiana haben wir eben schon alles gesagt. Eigentlich können sie auf alle Zylinder. Das Team kann alles so. Vielleicht die Frage andersrum, lass es mich so formulieren. Oregon spielt in diesem Spiel gegen ein Team, was absolut rund ist, was eigentlich, wo du nicht sagen kannst, ich kann jetzt irgendwas attackieren und das ist die Achillessehne. So, was denkst du aber, muss Oregon machen, um eine Chance zu haben, gegen Indiana zu gewinnen?
Dante Moore muss, absolut muss fehlerfrei spielen. Er darf keine Interception haben. Er darf nichts falsch machen. Er muss seine Beine gut benutzen, ebenfalls wie durch die Luft. Ich glaube, er muss das Short Game benutzen, weil der Pass Rush von Indiana ist zu geil. Ich glaube nicht mal, dass auf dem Boden es ein Faktor sein wird für Oregon. Ich glaube, die werden da auch gar nichts zustande bringen als mit ihren Running Backs. Und es muss einfach Dante Moore von Anfang an das Tempo setzen und sagen, hey, wir schmeißen die Pille heute 60 Mal, 45 davon kommen an. Und ich werfe für 4 oder 5 Touchdowns. Das ist der einzige Weg, wie ich Oregon sehen kann, wie sie Indiana schlagen. Ja. Weil ich tippe auch auf Indiana. Ich denke, Indiana
100%, ist ich auch.
So eingeölt ohne Ende. Ich weiß, das erste Spiel war knapp, 30-20 in Oregon, aber genau deswegen. Es war in Oregon mit der Atmo, mit allem drumherum. Und Indiana hat trotzdem so gewonnen. Gib mir Indiana in diesem Spiel, einfach weil sie so heiß sind.
Was sagst du, Ratio? Was ist der Score am Ende?
30-13.
Ich wieder, was war nochmal dein krasser Pick, wo du richtig reingeschissen hast?
Ja, Alabama gegen Florida State.
Was hast du nochmal gesagt?
Mit 1, 2, 3, 4, 5, Touchdown.
I love it. Den muss ich immer wiederholen, wenn sowas kommt. Ich bin bei dir, ich bin auch bei den Indiana Hoosiers. Es wäre auf jeden Fall Upset of the Century. Würden die Oregon
Ducks. Du spielst gegen das beste Team und die haben den besten Spieler im College Football mit dem Heisman Winner. Es ist jetzt halt wirklich.
Es wäre ein crazy Upset.
Puddles spielt hier gegen Thanos, okay? Das ist momentan, was gerade passiert.
Deswegen, wir sind gespannt. Das Spiel wird wahrscheinlich nicht so knapp wie Ole Miss gegen Miami. Das wird auf jeden Fall, denke ich mal, ein mehr entertainiges Spiel als Fan aus neutraler Sicht.
Ich könnte auch sehen, dass einfach Miami gegen Ole Miss und 49-48 ausgeht oder so ein Scheiß. Ich könnte auch einfach sagen, dass Miami Defense heute.
Ich wäre dabei. Aus wirklich neutraler Sicht, und ich bin ja Fan von keinem von diesen Teams, einfach als neutraler Fan, der da drauf guckt, finde ich, und sagst du ja wahrscheinlich auch, Ole Miss Miami ist deutlich mehr sexy anzugucken, als wahrscheinlich Indiana gegen Oregon.
Ja, auf den ersten Blick, 100 pro, aber. Ich würde da einfach denken, beide Spiele sind geil.
Ja, also, natürlich sind beide Spiele geil. Wir reden über die College Football Semifinals, aber du weißt, was ich meine. Wenn man sich entscheiden müsste, ist schon Ole Miss gegen Miami auf dem Papier ein bisschen ansprechender, sag ich mal. Aber ey, we never know. Du tippst auf Ole Miss, ich auf Miami. Wir tippen beide auf Indiana gegen die Oregon Ducks. Ey, Time will tell. Nächste Woche Montag treffen wir uns hier wieder, besprechen das ganze Ding. Nächste Woche Dienstag hört ihr das. Genau, und wir wollten am Ende nochmal kurz sagen, bevor wir das Ding jetzt gleich zumachen, wie wir weitermachen. Also, nächste Woche Dienstag kommt dann die Folge, da machen wir Recap Semifinals, Preview National Championship. Ganz wichtig. Da machen wir Deep Dive in das Matchup von National Championship, nehmen uns richtig Zeit, gehen da rein, reden über die Dinge, was kann welches Team machen, wie, was und so fort. Dann ganz wichtig, nehmen wir statt Montag, weil das National Championship ist von Montag auf Dienstag Nacht. Heißt, wir nehmen nicht Montag auf und publishen es Dienstag, sondern wir nehmen Dienstag auf. Da kommt die Folge Dienstag deswegen wahrscheinlich ein bisschen später tagsüber, nicht direkt morgens. Aber wir nehmen direkt dienstags auf, dann haben wir die direkte Reaktion von uns beiden, von Dominik und mir, und analysieren das Spiel direkt als letzte Folge von dieser Season. Ich glaube, das ist für alle dann das Geilste, weil wir dann wirklich mit den direkten Emotionen nach diesem Game reingehen können und sagen können, ey Leute, so war das Game, das denken wir über das Game und können das analysieren, auseinandernehmen. Das ist der Plan. Also wir haben noch diese Folge, nächste Folge und dann nach dem National Championship direkt an dem Dienstag die letzte Folge der Season von Broman State. Das ist der Plan. Wir hoffen natürlich, euch hat die Folge gefallen. Schreibt uns DMs, wenn ihr Fragen habt, wenn wir irgendwas beantworten sollen, wenn ihr irgendwelche Tipps habt. Wir sind immer open für alles. Offen für alles. Boah, ich bin schon wieder so am Denglisch reden, ey. Offen für alles. Und dann würde ich sagen, Dominik, du hast wie immer die letzten Worte.
Class is dismissed.